Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Regisseur und Dokumentarfilmer Andres Feil. Schönen guten Tag.
Hallo Herr Frenzel.
Heute ist Donnerstag, das heißt offenes Studium Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen auch an Sie, die Sie hier heute unser heutiges Publikum sind. Herr Feil, wie ist das im Theater? Wenn die Leute anfangen zu husten, dann weiß man irgendwie, ist die Aufmerksamkeit weg, oder?
Ja, also ich werde als Regisseur dann immer sehr nervös, weil ich weiß, in dem Moment ist der Zuschauer mit irgendwas anderem beschäftigt. Vielleicht, dass er einen Hustbonbon schon sucht oder er ist auf jeden Fall abgelenkt. Und das heißt, meine Arbeit war jetzt nicht so spannend, als dass nicht die Suche nach dem Hustenbonbon wichtiger ist und dann verschluckt er sich. Okay, also insofern immer ein Zeichen für Abnehmen der Aufmerksamkeit.
Gut, noch ist es hier mucksmäuschenstill, aber so viel haben wir auch noch nicht gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall auch, wenn es nicht mucksmäuschenstill bleibt. Sie sind natürlich auch herzlich eingeladen, sich an den Debatten dieses Tages, die wir hier heute führen, zu beteiligen, sei es mit eigenen Meinungen, sei es aber auch mit Fragen an diesen Tag. Ich sage schon mal, das erste Reizwort, das uns gleich beschäftigen wird, Clankriminalität.
Jan Böhmermann. Oh oh, Chirac Chicago. Hurensohn ZDF Neo. Giri K. Slow. El Django Gringo. Skulpture Michelangelo. Flanell Moschino. M416.
Four Blocks fängt so an. Eine Serie über libanesische Clankriminalität in Berlin. Sehr unterhaltsam. Gab auch viel Kritikerlob. Es gibt aber eben auch die Realität. Die ist weniger unterhaltsam, die ist vielmehr erschreckend. Clankriminalität ist heute deshalb Thema einer Konferenz in Berlin mit dabei. Unter anderem auch der BKA-Präsident, viele Expertinnen und Experten. Das ist ein Thema, Andres Feil, bei dem Verschiedenes mitschwingen kann. Eventuell auch das ein oder andere Ressentiment. Deswegen sind Fakten erstmal sehr wichtig. Haben wir heute Morgen redaktionell für uns so entschieden. Und unsere Kollegin Heike Bredol hat recherchiert und sitzt jetzt hier mit am Tisch. Wie groß ist denn das Ausmaß der Clankriminalität? Hat man da Zahlen?
Also es gibt Zahlen, aber weil es bislang keine bundesweit verbindliche Definition des Begriffs Clankriminalität gibt, ist die Zahlen- und Datenlage auch etwas schwierig. Und das hat ganz sicher auch mit dem komplexen Problem des Racial Profiling zu tun. Und das hat heute Morgen auch die Kriminologin und Soziologin Dorothee Diesbühl in unserem Programm gesagt.
Racial Profiling bedeutet ja die Ungleichbehandlung aufgrund von phänotypischen Merkmalen wie Hautfarbe, Herkunft, Religiosität oder wie auch immer. Und natürlich, wenn man jetzt gegen Clankriminalität angeht, da gibt es ja schon die Vorwürfe überhaupt in dem Begriff, dass man von Clans spricht, dass man von Clankriminalität spricht. Der Punkt ist einfach nur, es ist gerade das entscheidende Merkmal, dass es hier eben um einen familiären Zusammenhang geht und einen Zusammenhalt geht, der eben aufgrund von Ethnizität, teilweise auch Religiosität und Herkunft und Familie einfach beruht. Deswegen hat man einfach eine bestimmte Gruppierung, die man sich da genauer anschaut.
Das ist sicherlich einer der Gründe, warum es im Bundeslagebild organisierte Kriminalität, das ist ein Bericht, der regelmäßig vom Bundeskriminalamt herausgegeben wird, im Jahr 2018 erstmals eine ausführliche Betrachtung zum Thema gab. Und hier wird Clankriminalität definiert als die Begehung von Straftaten durch Angehörige ethnisch abgeschotteter Subkulturen. Und im Jahr 2018 wurden in Deutschland 45 Verfahren der organisierten Kriminalität erfasst, die dieser Definition der Clankriminalität zugeordnet werden können. Das entspricht einem Anteil von 8,4% aller Verfahren der organisierten Kriminalität.
Okay, wenn man Fernsehen oder Streamingdienste guckt, könnte man den Eindruck haben, das ist alles in Berlin, aber wahrscheinlich nicht nur.
Also die meisten dieser Verbrechen passieren auf nationaler oder internationaler Ebene. Das heißt, es sind natürlich mehrere Länder oder zumindest Bundesländer involviert. Aber in Deutschland kann man trotzdem drei Ballungszentren ausmachen. Das sind in der Tat Berlin, aber erst an dritter Stelle. An erster Stelle steht NRW und dann Bayern.
Okay, ganz kurz noch zu den Nationalitäten der Täter, weil das schwingt ja immer mit bei diesem Begriff der Clankriminalität. Gibt es da verlässliche Zahlen? Oder ist es ein Gefühl eher?
Ja, es spielen viel Gefühle mit rein, aber in diesem Bericht, den ich ja jetzt als Grundlage genommen habe, ist die häufigste Staatsangehörigkeit der Täter libanesisch mit fast einem Viertel der Täter. Und dann folgen deutsche und türkische Staatsangehörige und dann kommen Täter vom Westbalkan.
Okay,
also vielen Dank. Dann anderes gleich etwas genauer sein, weil auch viele, die eine deutsche Staatsangehörigkeit heute haben, eben tatsächlich aus dem Libanon kommen. Also wenn man genauer hinschaut, dann sind es, glaube ich, 80% der Clanfamilien, die diesen Ursprung haben. Und ich glaube, man muss aufpassen, wenn man sofort sagt, das ist Racial Profiling, also man reduziert Täter auf ihre Herkunft, dann versperrt man sich das Verstehen, warum wir in diese Lage gekommen sind, dass diese Clan-Kriminalität doch sehr dominant ist, zumindest dominant wahrgenommen wird, auch wenn es de facto nur 8,4% sind jetzt in der Gesamtstatistik. Und ich finde es erstmal wichtig zu unterscheiden zwischen Verstehen und Verständnis. Wenn ich sage, wir müssen begreifen, wie es zu dieser Situation gekommen sind, dass wir dieser Kriminalität so schwer Herr werden, dann bedeutet es ja nicht, dass ich Verständnis habe für das, was da passiert im Sinne der Kriminalität, sondern dass wir genau hinschauen, es hat eine Geschichte und diese Geschichte beginnt in den 80er Jahren in Berlin. Das heißt, die ersten Familien sind im Rahmen des Bürgerkriegs gekommen. Es sind überwiegend Palästinenser. Es sind auch zum Teil Familien aus der Türkei mit einem arabischen Hintergrund, die dort diskriminiert sind. Das heißt, es sind erstmal überwiegend Familien, die die Erfahrung gemacht haben, auch schon im Libanon, sie sind dort nicht erwünscht, sie waren dort diskriminiert, sie kommen nach Berlin, über Ostberlin damals in den 80er Jahren, sind kaum kontrolliert worden, sind alleingelassen worden. Es ist ein Musterbeispiel gescheiterter Integration. Man hat sie sich selbst überlassen. Sie haben auf eins zurückgegriffen, nämlich auf die eigenen Familienstrukturen, haben kaum Bildungsmaßnahmen, haben da nicht teilgenommen. Es wurde auch nicht gefördert, es wurde auch nicht gefordert. Und dann hat sich genau diese Struktur eben herausgebildet, Familienclans, patriarchal organisiert, überwiegend dann über Kriminalität, wo diese Strukturen sich verstärkt haben, in die nächste Generation weitergegeben wurden. Und heute haben wir die Situation, dass wir genau wieder vor der Frage stehen, Integration, weil auf einer ganz anderen Ebene diese Clanfamilien ja wieder Geflüchtete in ihre Strukturen aufnehmen, die sonst vielleicht eben im Schatten irgendwas machen und da plötzlich eine Struktur kriegen. Sie kriegen Wohnungen, sie kriegen Arbeit und damit verlagern wir das Problem, wenn wir es nicht anderes frontal Fall,
das,
angehen.
Das ist die wichtige Geschichte für das Verstehen, wenn wir jetzt bei dem Verständnis sind und vor allem auch bei dem Verständnis, wie Polizeibehörden damit umgehen. Da bleibt so ein gemischtes Gefühl. Man hat einerseits das Gefühl, das kann einfach passieren, kann nach wie vor einfach passieren, dass sich solche Strukturen bilden, dass sie wirken. Und gleichzeitig ist aber dieses Unwohlsein dabei, zumindest bei mir, dass ich denke, naja, nur wenn man nach äußeren Merkmalen vorgeht, dann verstetigt man möglicherweise auch sozusagen dieses Gefühl, was Sie beschrieben haben, was schon in palästinensischen Flüchtlingslagern entstanden ist. Wir sind die, auf die zum Beispiel die Polizei immer schaut.
Ja, aber das Entscheidende ist doch, dass wir überlegen, wie können wir aktiv diese Strukturen, weil sie so sind, wie sie sind, und dann müssen wir sie erstmal verstehen, wie können wir aktiv zugehen und vielleicht, ich sage jetzt mal, durch Fördermaßnahmen, wie können wir Mädchen erreichen in diesen Familien, dass sie vielleicht eine andere Ausbildung machen, dass wir sie rausholen aus diesen Strukturen, dass wir genau hinschauen, gibt es Zwangsehen? Ja, es gibt ja Punkte, wo der Rechtsstaat einschreiten kann. Ansonsten gibt es ja schon sehr konkrete Maßnahmen, also die Strategie der sogenannten Nadelstiche, dass man sagt, null Toleranz. Wir haben ein Vermögensabschöpfungsgesetz, muss jetzt gucken, ob das durch die Instanzen wasserdicht bleibt, wo man eben genau auf diese Strukturen ja indirekt zumindest Einfluss nehmen kann. Wenn Wohnungen beschlagnahmt werden, dann können sie eben nicht mehr innerhalb der Clanstrukturen Leuten zur Verfügung gestellt werden, die dadurch wieder in Abhängigkeit kommen und so weiter. Das heißt, es gibt ja innerhalb der Gesetzeslage ganz konkrete Möglichkeiten, man muss sie einfach nur ausschöpfen. Aber dafür müssen wir erstmal hinschauen und die Strukturen verstehen.
Wir schauen weiter gemeinsam auf diesen Tag. Mein Gast heute, der Filmemacher Andres Feil. Zuletzt von Ihnen im Kino zu sehen war ein Film über Josef Beuys. Einem breiteren Publikum sind Sie bekannt geworden, auch mir damals mit dem Dokumentarfilm Blackbox BRD. Wir schauen jetzt mal auf die Blackbox AKK. Blackbox war so ein Stichwort, das heute Morgen fiel im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio, weil gerade so ein gewisses Rätselraten herrscht, was die CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin eigentlich umtreibt. Ihr Vorschlag für eine Sicherheitszone in Nordsyrien, jetzt spricht sie von der türkischen Annexion. Ich spiele Ihnen mal vor, wie darauf der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff heute Morgen reagiert hat.
Natürlich ist die Militäroperation als solche völkerrechtswidrig, aber es ist eine Militäroperation. Es ist nicht eine dauerhafte Besatzung und es ist schon gar nicht eine Annexion, also die Eingliederung von nordsyrischem Gebiet in das Staatsgebiet der Türkei. Und wenn wir uns auf dem Gebiet des Völkerrechts, der Diplomatie, sogar militärischer Operationen bewegen, dann kommt es sehr stark auf Sprache an. Wir wissen genau, wie exakt Ankara jedes Wort auf die Goldwaage legt. Also von daher war ich wirklich entgeistert, als ich das gestern gehört habe.
Alexander Graf Lambsdorff entgeistert. Andres Feil, wie schätzen Sie das ein? Ist das schon wieder so ein Beispiel für mangelnde Professionalität?
Also Ich meine, das hat ja einerseits was Tragisches, weil sie mal wieder einen Versuch macht und dabei stolpert. Ja, ein Versuch, sich nach vorne zu spielen, sich in eine bessere Position zu bringen, gerade gegenüber Merz. Auf der anderen Seite ist da ja ein guter Grundgedanke dahinter. Ja, das heißt, sie versucht, Europa aus einer Politik herauszubringen, wo wir sagen, wir machen Sanktionen, wir liefern weniger Waffen, sondern aktiv in ein Vakuum hineinzustoßen, was durch den Rückzug der Amerikaner erstmal sich eröffnet hat, was aber längst gefüllt wurde. Und das ist sozusagen das große Fragezeichen eben durch Russland und die Türkei. Aber wenn diese Politik Russland-Türkei scheitert, wenn dieser Konflikt eben sich so nicht lösen lässt, wenn es weiter eine Unruhezone bleibt, dann hat dieser Vorschlag durchaus eine reale Chance und er ist aus meiner Sicht sinnvoll und er ist auch notwendig, weil Sanktionen alleine greifen nicht. Sanktionen würden die Türkei schwächen, wirtschaftlich schwächen und erfahrungsgemäß ein Politiker wie Erdogan würde dann eher einen außenpolitischen Konflikt suchen, um von innenpolitischer Schwäche abzulenken. Das heißt, die Flüchtlingskarte, Öffnung der Grenzen würde massiv ausgespielt. Daran hat Europa keinerlei Interesse. Im Gegenteil, von daher ist dieser Plan ja richtig, dass Stabilisierung, wo immer es geht. Und das wäre ja eben durch eine UNO-Schutztruppe eine der Möglichkeiten.
Jetzt sind Sie interessanterweise auch in dieser inhaltlichen Diskussion, die ja nicht so stark stattgefunden hat, eben wahrscheinlich auch wegen vieler dieser Formfehler. Aber jetzt habe ich mich auch gefragt, stellen wir da, also auch der journalistische Betrieb, eigentlich die richtigen Fragen? Und insofern ist es wunderbar, dass hier heute Publikum live im Studio ist. Ganz viel der Berichterstattung dreht sich um diese Frage. Ich habe es auch so eingeleitet. Kann Annegret Kramp-Karrenbauer es, also Stilfragen, Verfahrensfragen. Interessiert das? Das ist meine kleine Befürchtung, möglicherweise vor allem erstmal Journalisten. Ich weiß nicht, wie Ihre Einschätzung da ist.
Ja, mein Name ist Frank Gerhardt aus dem Publikum. Ja, ich habe den Eindruck, das ist ein ziemlich hochgejazztes journalistisches Thema, wo alle paar Tage was Neues kommt. Und meine Vermutung ist, also ich bin jetzt auch nicht der super AKK-Fan, aber meine Vermutung ist, dass das so ein Fernduell zwischen Merkel und Merz ist. Merkel will ihre Nachfolge regeln. Das will aber so ein Merz und der dümmere Teil der Wirtschaft nicht. Und dann wird halt aus allen Rohren geschossen und dann wird sie noch unsicherer und dann macht sie vielleicht wirklich kleine Fehler. Aber was Herr Feil eben gesagt hat, inhaltlich, ich bin wohlgemerkt ein radikaler Grüner, aber kein Pazifist. Mhm. Und inhaltlich teile ich das vollkommen, ja. Nämlich ja, ökologisch radikal.
Okay.
Und das, was Herr Feil gesagt hat, teile ich vollkommen, nämlich, dass das ein guter Vorschlag ist. Und dass das ad persona AKK geht, das sieht man ja auch daran, bei Anne Will am Sonntagabend war Norbert Röttgen und hat genau das vorgeschlagen. Niemand hat sich aufgeregt, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses.
Ja, also es gab auch danach noch von Roderich Kiesewetter, dem CDU-Außenpolitiker, genau diesen Vorschlag, den Annegret Kramp-Karrenbauer gemacht hat.
Noch und dazu,
die
ganzen Kritiker, die sich jetzt alle melden, von der FDP, auch von meiner eigenen Partei, wo ich Mitglied bin, die kritisieren eigentlich nur den Stil, gehen auf das eigentliche Thema nicht ein, außer Sarah Wagenknecht. Ja, aber wenn dann zurückgefragt wird bei so einem Herrn Maas, der immer so super politisch korrekt ist und fehlerfrei arbeitet, aber sehr dünn auf der Oberfläche, haben Sie eine Alternative, dann kommt eigentlich im Wesentlichen nichts.
Mhm. Ne? Jetzt könnte man ihr aber auch natürlich auch vorwerfen, mit Blick auf die Ernsthaftigkeit dieses Vorschlages. Es gab ja schon, als die Amerikaner angekündigt haben, wir machen den Job nicht mehr, wir gehen raus, gab es die Frage Richtung Europa, übernehmt ihr bitte, damit dieses Vakuum gefüllt wird. Da war großes Schweigen, auch bei einer schon damals im Amt seienden Verteidigungsministerin. Wenn man sich jetzt so diese Verfahrensschritte anguckt, konnte man natürlich auch zu dem Schluss kommen, wenn das so unprofessionell vorbereitet ist, heute wird sie es merken, sie ist bei den NATO-Verteidigungsministern in Brüssel, wie das da ankommt, dass es vielleicht auch erstmal darum ging, so ein kleines Signal zu setzen, ich bin noch da.
Ja, also sie hätte es anders und besser vorbereiten können. Sie hätte einfach im Sinne der Diplomatie vorher sich 2, 3 NATO-Verteidigungsminister in die Unterstützerreihe reinholen müssten. Dann wäre man zum Beispiel mit England und Frankreich schon mal mit einer Phalanx nach vorne gestoßen. Das hat sie nicht gemacht und das war einfach unprofessionell. Damit hat sie das, was sie eigentlich produktiv im außenpolitischen Sinne produktiv vorantreiben wollte, eben mal wieder verstolpert.
Ich arbeite in einem großen Staatskonzern. Ich sage immer, der klimafreundlichste, unbeliebteste Konzern Deutschlands, also die Deutsche Bahn, und da in der Strategieabteilung. Und was ich da erlebe an Abstimmung, Abstimmung und Abstimmung, ist genau das, was jetzt bemängelt wird. Nicht genug Diplomatie, nicht genug Wording und so weiter. Und wenn man lange noch abschwimmt, dann kriegt man ein winziges Etwas, was sich punktförmig darstellt. Aber alle sind zufrieden.
Das heißt also, Ihr Plädoyer geht in die Richtung, lieber mal was wagen. Und das ist vielleicht das, was Annegret Kramp-Karrenbauer da probiert hat. Wir werden sehen, wir werden das heute sehen, wie es in Brüssel bei den Verteidigungsministern ankommt. Andres Feil ist an meiner Seite, der Regisseur mit der wahrscheinlich größten volkswirtschaftlichen Expertise unter den deutschen Regisseuren, Herr Feil. Ich glaube, das kann ich wagen zu behaupten, wenn ich mich erinnere, Let Them Eat Money, eines ihrer letzten Stücke am Deutschen Theater, über die Euro-Krise, auch Fragen des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich sage das vorweg, denn wir schauen heute zurück auf die Mutter der Weltwirtschafts- und Finanzkrisen. Heute vor 90 Jahren crashte die Börse in New York, der sogenannte Black Thursday, also der schwarze Donnerstag am 24. Oktober 1929 mit diesen unglaublichen, verheerenden, ja nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch politischen Folgen. Anderes Fall, nehmen wir mal die gute Nachricht. Trotz aller Krisen, die wir ja auch immer wieder erlebt haben in den letzten Jahren, so schlimm, so verheerend wie damals ist es nie wieder gekommen, selbst 2007, 2008 nicht.
Das ist richtig. Gleichwohl sind wir überhaupt noch nicht auf der sicheren Seite. Das heißt, die Krise 2007, 2008 wird sicher nicht die letzte sein, weil wir immer noch und immer wieder gigantische Summen haben, die um die Erde gepumpt werden. Also es sind ungefähr 7 Billionen täglich, losgelöst von der Produktivität. Und diese Geldmenge vermehrt sich. Das heißt, früher oder später, das hat mir erst kürzlich wieder ein Vorstandsmitglied einer großen deutschen Bank bestätigt, werden sich Blasen bilden. Ob das jetzt Immobilien sind, ob das Devisen sind, ob das Rohstoffe sind, das weiß im Moment niemand. Aber diese Blasen haben eine Tendenz, sie werden größer und sie platzen. Das heißt, damit hat der Finanzmarkt eine unmittelbare Durchschlagskraft auf unser alltägliches Leben hier und jetzt, weil mit dem Platzen von Blasen bedeutet das Rezession, es bedeutet Vertrauensverlust in der Ökonomie, Kredite werden nicht mehr gegeben und das kann ganz schnell gehen. Das heißt, da wir eben viel zu wenig getan haben nach der letzten Finanzkrise im Sinne von Kontrollmaßnahmen, im Sinne von wirklichem Durchgreifen, gerade was Schattenbanken angeht, was die Größe der Banken angeht. Die Banken sind heute wieder größer als vor der Finanzkrise. Die Summe der Derivate, also Finanzprodukte, die nicht wirklich kontrolliert werden, hat zugenommen. All das zusammen heißt, wir sind in einer sehr schwer kontrollierbaren Zone. Und es ist nur eine Frage von wenigen Jahren, vielleicht sind es 5, vielleicht sind es 8, vielleicht sind es 10, dass eine dieser Blasen platzt und mit entsprechender Durchschlagskraft.
Ich muss heute Morgen aufhorchen, da haben wir mit dem Ökonomen Hans-Peter Burghof gesprochen und der hat etwas angesprochen, das gar nicht so in der Öffentlichkeit bekannt war.
Wir haben solche Krisensituationen auch jetzt komischerweise in den USA, wo zum Beispiel plötzlich die Liquidität zwischen den Banken wegbricht und wir gar nicht so richtig wissen, was da passiert. So richtig kommt nicht auf den Tisch, woran es liegt. Es könnte gut sein, dass das amerikanische Bankensystem in der Phase, wo man jetzt wieder sehr hohe Gewinne erzielen konnte, eben auch sehr hohe Risiken eingegangen ist, die nicht unbedingt transparent sind. Wo die genau liegen, das erfährt man halt immerweise erst, wenn tatsächlich das System uns um die Ohren fliegt.
Also Beschreibung ganz aktueller Krisenphänomene.
Das ist eben Schattenbanken, ja. Um das zu konkretisieren. BlackRock ist eine dieser bekanntesten Schattenbanken.
BlackRock bekannt geworden auf dem deutschen Markt durch einen gewissen Friedrich Merz.
Ja. Richtig, die deutsche BlackRock kontrolliert als Aufsichtsratschef. BlackRock verwaltet ungefähr 6 Billionen Dollar. Das heißt, das ist dreimal so viel, wie was in Deutschland im Bruttosozialprodukt umgesetzt wird. Und sie haben eine ganz starke Kontrolle, auch in die Unternehmen. Also bei den 30 größten deutschen DAX-Unternehmen hat BlackRock Anteile bis zu 10%. Das heißt, auf der einen Seite kontrollieren sie diese Unternehmen und gleichzeitig beraten sie sie aber auch im Sinne von kurzfristigen Gewinnen. Das heißt, es ist eine ganz merkwürdige Melange von Schattenbankendasein, nicht kontrolliert mit diesen gigantischen Summen und einer massiven Kontrolle. Das heißt, wenn eine Schattenbank Kapital abzieht, zieht sie sozusagen wie beim Dominosteinsystem einen ganzen Block weg und dann können ganz viele Dinge ins Wanken, ins Fallen geraten. Insofern sind sie Katalysatoren der Krise.
Genau, aber weil das, was wir so als Krisen wahrnehmen und was Sie da natürlich auch zu Recht beschreiben, ist vielleicht aber auch die innere Logik. So funktioniert dieser weltweite Kapitalismus. Es ist also quasi ein Tanz auf dem Vulkan, der letztendlich die Dynamik auslöst, die er braucht auch für Wachstum und der letztendlich sich...
Es ist eine politische Entscheidung.
Genau, es ist eine politische Entscheidung, dass wir sagen...
Es ist einfach, welches Wirtschaftssystem, ich sage es mal ganz banal, welches Wirtschaftssystem dient dem Menschen? Und inwieweit ist es nicht durchsetzbar durch nicht nur Regulierung, sondern nochmal ganz grundsätzlich zu überlegen, Inwieweit, wenn wir sagen, wir wollen beispielsweise im Energiesektor weg von den fossilen Brennstoffen, wie kann es sein, dass immer noch mehr investiert wird, unter anderem von BlackRock, in fossile Brennstoffe als in Erneuerbare? Warum kann man nicht öffentlich Druck ausüben, dass es ein De-Investment, also dass Investitionen dahin gebracht werden, wo sie uns nützen? Ja, das sind ganz einfache Fragen, die aber so primitiv sind und gleichzeitig so wesentlich.
Wissen Sie, Herr Fall, was ich glaube, was eine relativ einfache Antwort darauf ist, dass es so ist? Einerseits sind es wahrscheinlich Machtverhältnisse, die relativ stark sind. Andererseits kann man aber natürlich unter dem Strich auch sagen, es kommt eine ganze Menge Benefit, also eine ganze Menge unterm Strich dabei raus, also eine ganze Menge Wachstum und Wohlstandsmehrung, die vielleicht nicht komplett gerecht verteilt wird, aber verteilt wird, also die innere Logik des Kapitalismus.
Das, aber auch Wachstumsgefährdung. Ja, ja. Ich glaube, wenn das der, nicht
zusammengedacht wird. Die aber irgendwie auch immanent ist in dem System. Also man weiß, man pumpt dieses System auf, man tanzt auf dem Vulkan, bis er irgendwann explodiert.
Ja, mir hat ein Banker ganz nüchtern, einer dieser Schattenbankvertreter, ganz nüchtern gesagt, wissen Sie, Krisen im Kapitalismus 2007, 2008, da wurde überschüssiges Kapital vernichtet. Ja, der deutlich gesagt hat, wir haben eigentlich zu viel Geld, was hier um den Erdball gepumpt wird. Wir brauchen die Krisen. Er hat sich bejaht, dass diese Krisen, cui bono, auf wessen Kosten gehen sie, dass die Schattenbanken natürlich mit Wetten sich rechtzeitig absichern und auf Krisen wetten, dass sie jetzt schon auf den Zusammenbruch des Pfunds wetten, dass sie jetzt schon möglicherweise Wetten auf den Zusammenbruch des Euros gesetzt haben und dann in der Krise wieder Geschäfte machen, Gewinne machen. Das ist das, wenn man so will, der Zynismus dieses Systems.
Aber dann will ich zum Abschluss noch einen Mann erwähnen, der hat nämlich heute seinen letzten großen Auftritt. Mario Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank, wird noch einmal den Leitzins verkünden, der ja politisch dafür steht, wie man darauf reagiert, indem man sagt, okay, wir kennen dieses Spiel, wir wissen, dieses Spiel ist auch irgendwie so relevant, so systemrelevant, das war ja das Stichwort, dass wir insofern mitspielen, dass wir sagen, wir holen im Zweifel die Bazooka raus und sichern das alles ab mit unglaublichen modernen Mengen Staatsgeld.
Ein Gedanke noch ganz kurz dazu, was funktioniert es uns gekostet bis heute. Hat. Nein, ja. Es hat nicht funktioniert.
Nein?
Wir haben 68 Milliarden Deutschland. In Deutschland bislang 68 Milliarden bezahlt. Es werden noch wesentlich mehr werden für die Bankenrettung. 68 Milliarden, die man in der Bildung, in Forschung, wo auch immer hätte einsetzen können, die fehlen uns. Mhm. Ja, insofern ist es sozusagen ein Reparaturbetrieb, der teuer ist.
Dann komme ich nochmal auf den Schwarzen Donnerstag zurück, 1929, als man bei weitem noch nicht so viel Erfahrung hatte mit diesem weltweiten Kapitalismus, wo man all das nicht gemacht hat. Also wo man nicht diese Systemrelevanz festgestellt hat, Banken gerettet hat, also genau diese Milliarden, die Sie gerade angesprochen haben.
Ich sage ja nicht, dass es falsch ist, die Banken zu retten. Ich sage nur, dann müsste man sie jetzt in kleineren Formaten sozusagen zurechtstutzen, dass wenn wir in die nächste Krise kommen, dass einzelne Elemente tatsächlich dann insolvent gehen können, ohne dass das ganze System damit gefährdet wird. Mir hat ein Vorstandsmitglied einer deutschen Bank vor 4 Jahren persönlich gesagt, er würde da nie gerne zitiert werden, ganz sicher nicht. Man muss Banken zu Recht sägen, er hat nicht gesagt zerschlagen, in Größen von 100 Milliarden. Ja, ganz nüchtern. Ja, er hat natürlich Sorge, dass das sozusagen öffentlich zitiert wird. Ich werde auch seinen Namen nicht nennen. Aber das zeigt, dass innerhalb der Banken eigentlich diese Vernunft durchaus da ist. Aber sie wird natürlich nicht umgesetzt. Im Gegenteil, die Banken sind größer als vor der Krise.
Anderes Fall mit seinem Appell für die Sparkassisierung des Bankensystems. Der Bundestag bringt heute gleich 2 Sachen auf den Weg. Einen Mindestlohn auch für Auszubildende, außerdem bessere soziale Absicherung für Paketboten. Die Grünen bringen außerdem einen Antrag auf eine Grundsicherung für Kinder in Deutschland ein. Es ist ein Oppositionsantrag, insofern wird er sicherlich keine Mehrheit kriegen. Anderes Pfeil, aber nichtsdestotrotz, es geht gerade ganz gut mit dem Sozialstaat, oder?
Ja, ich finde, es könnte noch viel besser gehen. Wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass wir eigentlich zu viel Geld in diesem Land haben. Und ich denke, dass ganz entscheidende Schritte in die richtige Richtung gehen, nämlich, dass wir sagen, wir wollen eine Grundsicherung für Rentner und wir wollen die auch für Kinder. Warum nicht für alle? Also dann wären wir nämlich bei dem Gedanken des bedingungslosen Grundeinkommens. Es ist natürlich die Frage, wie wir es finanzieren. Es muss großzügig finanziert sein. Aber ich denke, dahinter steht ja die Frage nach einem Menschenbild. Ja, muss der Mensch kontrolliert werden? Ist er jemand, der den Staat eher betrügt? Müssen wir genau hinschauen? Oder können wir nicht andersrum argumentieren, wenn wir den Menschen eine Sicherheit geben, wenn wir Arbeit und Einkommen generell trennen und sagen, es gibt erstmal eine Zone von diesem Grundvertrauen, entfaltet sich ein Mensch dann nicht viel stärker, indem er auch wieder sozial beiträgt, ehrenamtlich, indem er gerne arbeitet, diese Tätigkeiten, die er dann macht. Insofern sind es, glaube ich, richtige Schritte und es geht eher darum zu zeigen, wie es beispielsweise in Holland bei der Grundrente ja schon erfolgt. Da gibt es 1200 Euro umgerechnet, ohne Prüfung. Das funktioniert fantastisch. Ohne Neiddebatte, ohne das Gefühl, oh, jetzt habe ich aber gearbeitet und der andere, der hat nicht gearbeitet, der kriegt jetzt auch 1200 Euro. Da funktioniert es.
Es ist halt auch ein Land mit, es ist ein Land mit Vollbeschäftigung weitgehend. Herr Feil, es stellt sich die Frage nach dem Menschenbild, aber es stellt sich halt auch, ich habe gestern an dieser Stelle hier mit Ulf Poschert geredet, der würde jetzt wahrscheinlich aufspringen, der Weltchefredakteur, und sagen, ja, wer soll das bezahlen?
Die Frage ist berechtigt, aber es gibt ja durchaus Modelle, wo wir mit einer stärkeren Besteuerung, die Linken haben es durchgerechnet, mit einem Steuermodell, was ab 5.000 Euro einsetzt, dann mit einem relativ hohen Spitzensteuersatz, der dann angehoben wird auf 70%. Das sagen alle, um Gottes Willen, 70% ist niemals durchsetzbar. Ich erinnere, dass Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg einen Spitzensteuersatz von 80%, später auch mal kurzzeitig 90% hatte, Frankreich auch.
Ich erinnere, dass François Hollande, der französische Staatspräsident, vor wenigen Jahren erst versucht hat, den Spitzensteuersatz auf etwas über 50% zu heben und krachend gescheitert ist.
Das ist natürlich schwierig. Es ist ein Umdenken ist nötig, aber ich will damit erstens sagen, es ist finanzierbar, es ist machbar. Man müsste auch eine Steuer auf Immobilien erheben. Es muss, wenn es durchgeführt werden wird, dann solide finanziert werden. Und es muss natürlich gewollt werden. Aber ich glaube, wenn man kleine Erfahrungszonen mal sich genauer anschaut, wo das Grundeinkommen versuchsweise eingeführt wurde, dann hat sich erstens gezeigt, die Leute arbeiten weiter. Also es ist eben nicht ein Finanzieren von Hängematten, wo die Menschen dann alle drin liegen und nichts mehr tun und in Anführungsstrichen Sozialschmarotzer werden, sondern sie arbeiten weiter und sie können sich ihre Arbeit aussuchen. Das ist ein anderes Selbstbewusstsein natürlich dann auch gegenüber einem Arbeitgeber, der einem unzumutbare Arbeit nicht mehr zumuten kann, beziehungsweise die müssen dann besser bezahlt werden. Wir werden Pflegesätze haben, die natürlich dann ansteigen. Es wird teurer werden. Bestimmte Arbeiten, gerade in der Pflege, wo Schmutz mit dabei ist und so weiter, diese Arbeiten werden schwerer dann vermittelbar sein, aber es werden Menschen dann sehr viel besser darin verdienen, zusätzlich.
Sie sind jetzt anderes schon im Utopischen. Ich komme nochmal so mit den Niederungen der Großen Koalition und was da gerade so verhandelt wird und worum gestritten wird. Im Prinzip ja so ein kleiner Grundvorgedanke dieser Grundsicherung, für die Sie ganz stark einstehen, bei der Grundrente. Die große Diskussion, dass es sie geben soll. Ich glaube, außer Ulf Poschert sind eigentlich fast alle in diesem Land dafür und dass man sagt, wir haben ein Problem mit Altersarmut. Aber da gibt es ja die Frage, kann man eine Leistung, die ja von allen finanziert wird, vergeben, ohne dass man nochmal genau guckt, braucht er oder sie das wirklich? Oder ist da nicht vielleicht doch noch irgendwie ein reicher Partner im Hintergrund? Ist da nicht noch irgendeine Immobilie? Also die sogenannte Bedürftigkeitsprüfung. Ich schaue jetzt auch mal gerade hier am Donnerstag offenes Studio hier in unser Publikum, ob Sie dazu eine Meinung haben, weil es ja auch jenseits der Finanzierungsfragen da, glaube ich, darum geht, um so Fragen von Gerechtigkeit. Manche arbeiten für etwas, andere kriegen etwas. Muss man dann nachweisen können, dass man es auch wirklich braucht? Haben Sie dazu eine Meinung? Ich sehe erstmal vor allem offen fragende Gesichter. Herr Feil, ich vermute mal, Sie haben die klare Meinung, nein, keine Bedürftigkeitsprüfung.
Also es würde ja wieder ein bürokratisches Monster geben. Also wie erfasst man Vermögen? Also muss dann der Schmuck der Großmutter angegeben werden, wie Bewertung eines Mietshauses im Ausland und so weiter. Es ist also das, was man sozusagen möglicherweise einspart, müssen wir wieder in Bürokratie investieren. Und zweiter und für mich mindestens genauso wichtiger Gedanke. Es ist ja so, wenn jemand jetzt diese Grundrente bezieht und ein Mietshaus hat, dann hat er Mieteinnahmen. Die muss er ja genauso wie seine Grundrente ja versteuern. Das heißt, ein Teil dieser Mehrausgaben kommt ja ohnehin an den Staat zurück. Wenn jetzt jemand Mieteinnahmen hat von über 100.000, dann gehen ja schon wieder 48% sozusagen von diesen Einnahmen an den Staat zurück. Und ich glaube, das muss man doch einfach mit mal betrachten, dass es nicht verlorenes Geld ist, sondern in dem Sinne eine Investition, im Sinne, was ich nenne, einen Vertrauensraum, dass Menschen, auch wenn sie dieses Geld bekommen, ja möglicherweise weiter aktiv sind, dass es ihnen eine Sicherheit gibt, diese Zeit und diese Sicherheit zurückzugeben, weiterzugeben, indem sie sich um Enkel kümmern, indem sie sich in Vereinen engagieren, indem sie was für ihre Gesundheit tun und so weiter. Also insofern sind das ja, glaube ich, Investitionen, wo wir vom rein merkantilen Gedanken wegkommen müssen und sagen, es ist eine Investition in ein anderes Menschenbild, ja, was erstmal entwickelt und sozusagen auch geprüft werden muss. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass wir da auf dem absolut richtigen Weg sind.
Der Tag mit dem Regisseur Andres Fall, der Tag auch mit Publikum hier im Studio. Wir haben schon immer, das können Sie sich möglicherweise denken, während Musik war, weiter diskutiert und einige Gedanken aufgenommen. Und ich möchte Ihnen jetzt gerne das Mikrofon geben, weil Sie gerade sagt, mit Blick auf diese Frage Transparenz gäbe es ja auch vielleicht andere Ideen.
Genau, da kann man ja mal von Amerika abgucken. Da ist meines Wissens die Steuererklärung transparent und im Internet. Dann brauchen wir keine Bedürftigkeitsprüfung. Und wenn jemand keine Steuererklärung macht, so wie der Mithörer, dann hat er offensichtlich auch nicht viel Geld zu versteuern. Dann brauchen wir auch keine Bedürftigkeitsprüfung.
Also es gäbe Möglichkeiten. Aber interessant ist doch, ich habe immer wieder den Eindruck, es gibt schon auch ein gewisses Bedürfnis nach Transparenz. Es gibt das Bedürfnis nach Transparenz gegenüber den Regierenden, dass wir wissen wollen, was wir machen. Aber wir wollen eigentlich ja auch immer so eine gewisse gesellschaftliche Transparenz haben. Wie sehr, wie gut kann ich mich darauf verlassen, dass eine Gemeinschaft funktioniert? Und ich glaube, Andres Fall, was Sie so angesprochen haben, mit utopischem Geist, geht da an ganz viel Grundfesten ran, weil wir aus ganz vielen Leistungslogiken und unser ganzes Sozialversicherungssystem ist ja auch so aufgebaut. Man zahlt ein und kriegt was zurück, dass wir uns davon verabschieden müssten.
Also ich glaube, es ist ja gekoppelt an die Frage des Wachsens, des Wachstums insgesamt. Wir müssen, glaube ich, in andere Formen nicht nur des Wirtschaftens kommen, wenn wir sagen, wir haben nur noch 10 oder 15 Jahre und dann sind wir jenseits der Tipping Points bei der Klimakatastrophe, müssen wir ganz grundsätzlich uns fragen, wie können wir vielleicht mit geringem Wachstum, mit einem anderen Wachstum Räume schaffen, wo ein Wirtschaften möglich ist, wo wir die Erde nicht ruinieren. Und daran angeknüpft brauchen wir auch eine andere Form des sozialen Umgangs. Das heißt, wir brauchen Räume, wo neue Ideen wachsen können. Und das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Ich glaube, wenn wir nur sagen, wir müssen kontrollieren und alles transparent machen, dann ist es ja erstmal auch wieder ein Misstrauensgedanke, weil der andere potenziell ist das Glas immer halb leer, weil der andere betrügt mich. Und deshalb muss ich alles wissen über den. Und vielleicht sollten wir eher sagen, wir müssen oder sollten oder könnten das Potenzial nutzen, dass wir mehr Richtung Vertrauen agieren, dass wir Räume schaffen, wo wir das, wo offensichtliches Politikerversagen ist, wo wir jetzt nicht das übliche Bashing betreiben, sondern sagen, gut, wir brauchen Räume, wo kann man es besser machen? Wie können wir diese Räume entwickeln im Kleinen und das dann wiederum in den politischen Kreislauf reingeben? Und insofern ist es, glaube ich, eher die Frage, da sind wir wieder beim Menschenbild, ist der Mensch von Natur aus gut? Ich sage ja.
Andres Fall, das ist ein Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.